Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 189 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 12. Juli 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über den Fachkräftemangel.
Mit Hildegard Upgang von der Alten Leipziger unterhalten wir uns über den erhöhten Rechnungszins und dessen Wirkung auf Verträge.
Und in den News der Woche gibt der Versichererverband GdV einen Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre. Das Vergleichsportal Verivox analysierte den Zusammenhang von Vornahmen mit der Höhe der Kfz-Haftpflichtprämie. Die Eigenanteile für die Pflege im Heim ziehen erneut kräftig an und Cold Calls, also kalte Anrufe, sind auch bei ehemaligen Kunden verboten, zeigt ein Urteil. Aber erst...
Aus der Redaktion. Hallo zum Schmalltalk.
Hallo zum Schmalltalk.
So, Scholle.
Du hast ein tolles Thema, ne?
Ja. England steht im Finale der Fußball. Nein, darum soll es heute nicht gehen. Aber ich freue mich natürlich. Daumen drücken den lieben Engländern. Die Spanier haben das schon gemacht, die Engländer verdienen auch mal einen Titel. So.
Lass uns eine Viertelstunde über England reden.
Mein kurzes Wort zum Sonntag tatsächlich.
Was hast du denn gestern gemacht, gestern
gejubelt?
Ist ja England dann ins Finale eingezogen.
Ja.
Was wieder zeigt, wann wir das hier aufnehmen.
Genau.
Was hast du gemacht?
Gejubelt natürlich.
Aha. Was hattest du an?
Ich habe meine arme Mutter geweckt. Die war schon weggedöst, als dann das letzte Minute-Tor kam da. Und ich etwas lauter Ja gerufen habe. Da ist ich leider etwas verwirrt. Aber naja.
Ich wurde heute Morgen gefragt, wie haben die denn gestern gespielt? Ich so, keine Ahnung. Ich habe erstmal nachgeguckt.
Aha. Schön. Naja, aber um Fußball eigentlich soll es tatsächlich eigentlich nicht gehen. Nein, wir haben nämlich ein ernsteres Thema dieses Mal. Ja, jetzt wird's ernst. Nee?
Doch, mach mal.
Doch, es geht um den Fachkräftemangel, der unsere Wirtschaft ja umtreibt.
Insgesamt. Was ist der Fachkräftemangel?
Naja, dass die Leute fehlen, die halt arbeiten, ne?
Ja, stimmt.
Genau. Und das treibt natürlich alle Wirtschaftsunternehmen um und macht auch vor der Versicherungsbranche nicht Halt. Warum sollte es auch?
Stimmt.
Obwohl die Versicherungsbranche als Arbeitgeber tatsächlich als attraktiv beurteilt wird. Ich weiß, du magst das Wort nicht, aber...
Wer hätte das gedacht?
Das hat eine aktuelle Studie des Beratungsinstituts Sirius Campus gerade gezeigt. Das kam diese Woche raus. Die haben eine Umfrage gemacht und danach sehen 69% der Bewerber tatsächlich die Branche als attraktiv, äußerst oder sehr attraktiv an. Mhm. Das ist ja schon mal prinzipiell eine gute Voraussetzung. Ja.
Woran machen die denn das fest?
Moment, das muss ich kurz. Jobsicherheit und Work-Life-Balance werden laut der Studie vor allem mit der Versicherungsbranche in Verbindung gebracht. Allerdings steht sie auch in Konkurrenz mit öffentlicher Verwaltung, IT-Branche und Banken.
Aufregend.
Ja. Genau. Und wir haben uns das Thema vorgenommen, weil wir auch gerade ein Flipbook zum Thema betriebliche Vorsorge veröffentlicht haben. Da geht es also um solche Sachen wie betriebliche Altersversorgung, betriebliche Krankenversicherung und wie Firmen diese beiden Maßnahmen nämlich einsetzen können, um sich im Wettbewerb um Fachkräfte etwas attraktiver darzustellen.
Ja,
und da haben wir so ein bisschen was von allem drin. Also ein paar Produkte und wie das ausgestaltet sein könnte. Natürlich Zahlen zum Markt und warum sich das für Vermittler lohnt, sich da mal zu engagieren. Und Ratings, welche Produkte denn auch gut abschneiden und sowas. Und das, ein schönes Rundumbild und das können Sie sich, ich mache jetzt schon mal die Eigenwerbung, den Eigenwerbungsteil fertig.
Ja, ich staune still.
Den Link dazu, den verlinken wir in den Shownotes, können Sie sich kostenlos herunterladen und einfach mal durchblättern. Aber ein Ergebnis daraus, Scholle, war nämlich ganz interessant.
Ja.
Nämlich, dass es tatsächlich doch noch viele Firmen gibt, die gar nicht wissen, dass es diese Maßnahmen gibt und dass sie eben tatsächlich von den Mitarbeitenden auch ganz hoch eingesetzt werden. Also gerade bei Jüngeren auch. Da war ein Ergebnis, dass eine betriebliche Krankenversicherung für doch recht viele junge Leute sogar attraktiver wäre als eine Gehaltserhöhung. Und das finde ich nun...
Das ist ja verrückt.
Krass.
Andersrum, weißt du, Schmidt, andersrum frage ich mich immer, ob das wirklich einen Ausschlag geben kann bei einem Job. Ich habe immer gedacht, also ich würde zum Beispiel Arbeitsklima, Verhalten von Vorgesetzten, also ist es eher erniedrigend oder sind das wertschätzende Vorgesetzte, das würde ich eigentlich immer höher einschätzen.
Ja gut, aber das lässt sich wahrscheinlich so auf den ersten Blick, wenn du Bewerber bist, schwer beurteilen. Ne?
Ja, das stimmt.
Sowas merkt man ja dann meistens erst so im Laufe des Arbeitsverhältnisses. Mhm. Allerdings weißt du ja dann direkt, ob ein Arbeitgeber dir eine betriebliche Altersversorgung und oder eine betriebliche Krankenversicherung anbietet. Mhm. Und ich sage mal, gerade vielleicht für ältere Arbeitnehmer, die auch schon irgendwie gesundheitliche Probleme oder so haben, da kann das, denke ich, vielleicht schon den Ausschlag geben, wenn man zwischen zwei Arbeitgebern steht, wenn man weiß, bei dem einen kriege ich eine Krankenversicherung, die ich so wahrscheinlich nicht bekommen würde, wegen meiner Vorerkrankung oder wegen meines Alters. Kann dann schon den entscheidenden Ausschlag geben. Mhm. Glaube ich schon.
Wir hatten damals im Studium hatten wir damals auch so ein bisschen Personalwesen und sowas alles. Da hatten wir sogenannte Zufriedenmacher und sogenannte Unzufriedenmacher.
Aha.
Ja. Und Gehalt war zum Beispiel immer ein Unzufriedenmacher.
Okay.
Muss ich erklären kurz. Das heißt, wenn man zu wenig Gehalt bekommt, ist man unzufrieden.
Mhm.
Ja. Aber irgendwann hat man dann genug und dann nützt es auch nichts mehr, also da sind wir jetzt wieder beim Grenznutzen, noch mehr raufzupacken und noch mehr raufzupacken. Der wird dann nicht zufriedener, der Angestellte, sondern dann geht's wirklich um Selbstverwirklichung, Wertschätzung, vernünftige Führungskultur. Da hatte ich ja damals in meiner Bankkarriere wirklich absolute Negativbeispiele, Choleriker und so ein Mist alles. Das will man alles nicht haben.
Nee, das will ich nicht haben.
Genau, und ich hätte jetzt immer gedacht, dass so eine BAV oder eine BKV, das ist eher so eine Hygienefaktoren sind, also so eine Unzufriedenmacher. Aber wenn du das jetzt so sagst, scheinen das tatsächlich Zufriedenmacher zu sein. Also die Leute sagen, wow, ich werde zufriedener, weil ich das kriege.
Weil der Arbeitgeber mir hilft bei Sachen, die ich vielleicht eben sonst, wo ich ein bisschen Hilfe brauche. Eben wäre vielleicht auch, also gerade bei der BAV ja auch für, wenn du da als Teilzeitkraft arbeitest oder vielleicht eben zu den Geringverdienern gehörst, kannst du ja trotzdem dann, wenn dein Arbeitgeber das vernünftig macht, Stichwort Arbeitgeber finanziert, kann er dir trotzdem dabei helfen, später auch ein bisschen mehr fürs Alter aufzubauen und vielleicht dich so davor schützen, dass du in die Altersarmut rutschst. Das ist schon ein Pfund.
Und Schmidt, jetzt ist der große Parteiauftrag, den wir haben. Jetzt müssen wir den ganzen Arbeitgebern das auch noch beibringen.
Richtig.
Die sehen, also es gibt immer noch sehr, sehr viele Arbeitgeber und da muss man ja sagen, wow, die sehen ja Angestellte immer so ein bisschen als Leibeigene und die müssen Danke sagen, wenn sie ein Gehalt kriegen. da müssen wir so ein bisschen weg. Und ich habe auch wirklich von welchen gehört, die trauen sich nicht, beim Arbeitgeber nach einer betrieblichen Altersvorsorge zu fragen. Ah. Gibt es.
Ja, ja,
oder die wollen es nicht ansprechen, weil sie die Arbeitgeber nicht unter Stress setzen wollen. Keine Ahnung. Die müssen ja auch ein bisschen lieb gehabt werden. muss ein bisschen nett sein.
Ja, also da sind aber auch dann gerne die Vermittlerinnen und Vermittler natürlich gefragt, die ihre Firmenkunden einfach mal darauf ansprechen können und sagen, Mensch, hast du Probleme, Arbeitskräfte zu finden? Dann versuch es doch vielleicht mal mit der BAV oder der BKV.
Richtig.
Ist auch meistens nicht allzu teuer für Arbeitgeber. Wobei natürlich, je mehr sich der Arbeitgeber da reinhängt, desto attraktiver wird es auch. Also es gibt natürlich auch Sachen, wenn der Arbeitgeber sagt, nö, bezahl das mal selber, dann ist der Anreiz natürlich nicht so hoch wieder für den Arbeitnehmer und eben dann auch nicht so ein Pfund im Vergleich zu anderen Fachkräften, im Vergleich zu anderen Unternehmen vielleicht, die es dann eben doch mehr finanzieren.
Ja, und vor allen Dingen müssen sie es den Arbeitgebern leicht machen.
Ja,
das stimmt. Im Idealfall ist das ein Ein-Stunden-Gespräch und unterschreibe bitte hier und den Rest mache ich. Also ich glaube, die schrecken auch vor Bürokratie, vor dem Aufwand
absolut
zurück. Das ist dann das nächste Ding. Das heißt, macht es den schön einfach, kaut den alles schön vor. Genau.
Da sind die Versicherer auch hinterher, dass sie dann inzwischen auch digitale Tools und so anbieten, womit auch die Verwaltung eben so einfach wie möglich ist, damit gerade das nicht zum Ablehnungsfaktor wird. Weil das durchaus mit, glaube ich, unter den Top 3 der Sachen sind, worauf die Arbeitgeber auch am ehesten achten, wenn sie sowas einbauen wollen. Auch das können Sie lesen in unserem Flipbook.
Wow, Arbeitskräftemangel. Apropos Arbeitskräftemangel.
Ja, genau. Wir bieten eine BAV und BKV an. Wir bei Pfefferminz ja nur mal so nebenbei. Arbeitgeber
finanziert. Das ist die Hygienefaktoren. Und Hygienefaktoren sind eingehalten. Und wir haben ja tatsächlich frohe Kunde.
Ja.
Wir vermehren uns.
Genau. Nein, John und ich kriegen kein Kind. Nein.
Nein. Zwei reichen.
Scholle hat schon zwei Jungs, das reicht ihm.
Das reicht. Genau.
Nein, wir kriegen tatsächlich am Montag, also am 15. Juli, kriegt die Redaktion eine Zuwachs. Neue Mitarbeiterin. Wir freuen uns sehr. Barbara Box heißt sie. Kommt aus der eher aus der Investmentbranche, aber hat auf jeden Fall auch schon Podcast-Erfahrung und so weiter. Das heißt, sie werden sie bestimmt auch mal zu hören bekommen in unserem Podcast.
Ganz bestimmt, vielleicht sogar am ersten nächste Woche.
Ja, mal sehen. Wir werden mal ein Begrüßungsgespräch mit ihr führen.
Ein Begrüßungsgespräch.
Können wir eigentlich nächste Woche im Smalltalk machen schon?
Ja, das machen wir. Dann machen wir Barbara dazu und haben wir gleich ein Thema.
So. Ja, also da freuen wir uns. Bei uns hat es funktioniert. Die Lücke ist gestopft.
Genau. Glückwunsch schreiben und gute Wünsche bitte an.
Genau.
Redaktion@pfefferminzial.de. Genau so ist es. Und wir freuen uns sehr.
Ja, und das war's vom Schmoltalk heute.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Im Gespräch. Zum Januar 2025 steigt der Rechnungszins von 0,25 auf 1%. Was bedeutet das für neue Verträge? Sollte man bis zum neuen Jahr warten oder kann man dank möglicher Optionen auch jetzt abschließen? Hilde Upgang ist Referentin Privatkundenvertriebsunterstützung bei der Alten Leipziger und hat dazu eine Meinung. Und sie hat Tipps für Makler. Hallo Hilde, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Andreas. Ich freue mich auch, dass ich hier mit dir in diesem kuscheligen Büro in Hamburg schön sitzen kann bei sonnigem Wetter.
Du hast vorhin ein Thema in den Ring geworfen. Das würde ich ganz gerne mit dir vertiefen hier für unseren Podcast. Und zwar den höheren Rechnungszins. Ich meine, wir haben ja erstmal alle gesagt, hui, endlich geht's mal hoch. Wie hoch geht's denn? Auf eins, ne?
Genau, auf eins. Also das ist unglaublich, das erste Mal seit 30 Jahren und ich gebe zu, ich habe immer noch Probleme mit der Wortfindung, Rechnungszinserhöhung, ich kenne immer nur Senkung und das ist schon, ja, eine spannende Sache, mit der man sich doch schon Mitte des Jahres beschäftigen sollte.
Ja, und wir wachsen mit unseren Aufgaben, wir gewöhnen uns jetzt an die Rechnungszinserhöhung, mal gucken, wie viel noch kommen, aber was macht denn das jetzt eigentlich mit der Branche?
Tja, das ist eine spannende Frage, weil normalerweise oder Vermittler und Vermittlerinnen müssen sich jetzt fragen, warte ich jetzt ab mit dem Geschäft bis 2025? Das ist natürlich immer eine schlechte Möglichkeit, denn Kunden müssen ja jetzt schon ihre Altersvorsorge starten, müssen sich schon mal hier ihren Gesundheitszustand sichern, Eintrittsalter, aber das, denke ich, kennen alle da draußen. Und dann wäre es jetzt, wie gesagt, sehr blöd zu warten. Und deshalb ja, hat die Branche sich doch schon ziemlich gut was überlegt und sagt, okay, wir bieten so Umstellungsmöglichkeiten an. Die sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir bei der Alten Leipziger haben gesagt, ja, wir machen eine Umstellungsoption. Das heißt, bei allen Verträgen mit Beginn ab dem 1.6. überprüfen wir dann im nächsten Jahr, ob aufgrund der Rechnungszinserhöhung sich ein Vorteil für den Kunden ergibt. Dann schreiben wir die Kunden an und dann können sie das ganz einfach annehmen. Und so haben sie, ja, nichts falsch gemacht.
Das heißt, es geht nichts verloren, wenn die jetzt schon zugreifen, sozusagen. Welche Verträge betrifft denn das eigentlich alles?
Also, wie gesagt, ich kann nicht für die ganze Branche sprechen, aber gerne spreche ich für die Alte Leipziger. bei uns gilt das quasi für alle Schichten, in der Basisrente, auch in der betrieblichen Altersvorsorge. Da denke ich, ist es halt auch ganz, ganz wichtig, weil da ja auch Garantien in den Verträgen sind, also richtig feste Garantien und auch in der dritten Schicht. Also man kann sagen, alle Verträge bis, ich sag mal, sofort beginnende Renten, die laufen ja jetzt direkt los, die werden nicht umgestellt, aber alle anderen kommen in den Genuss dieser Umstellungsoption. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Berufsunfähigkeitsversicherung und auch die Grundfähigkeit bei uns im Hause. Da werden wir das halt so machen, dass der Beitrag für die Kunden identisch bleibt und sich dann die Leistung ab dem nächsten Jahr erhöht.
Warum jetzt nochmal ganz simpel und für mich zum Mitmeißeln? Warum wirkt der Rechnungszins auf die BU?
Also die Kalkulation beinhaltet ja immer den Rechnungszins. Das heißt, bei einem höheren Rechnungszins haben wir eine oder verzinst sich das Deckungskapital, was wir halt auch benötigen für die BU, besser und deshalb kann man günstigere Beiträge anbieten.
Da geht es halt wirklich um den ganz kurzen Zins, der dann auf die Beiträge dann sozusagen wirkt, ne?
Genau. Den wir halt berücksichtigen können bei der Kalkulation. Der ist einfach deutlich höher.
Müssen dann die Vermittler dann irgendwas beachten oder gibt es da Fallstricke oder ist es einfach nur gut?
Es ist auf jeden Fall einfach nur gut. Wir werden natürlich bei jedem Vertrag halt auch individuell schauen, gibt es da auch wirklich Vorteile für den Kunden? Das werden wir uns dann halt im nächsten Jahr genau anschauen. Und werden auch die Kunden informieren, bei denen es keine Vorteile ergibt. Ne? Und es kann natürlich sein, dass sich bei den Versicherungsbedingungen ein bisschen halt was verändert. Ne? Also auch das sollte man dann transparent vielleicht auch darstellen, damit der Kunde auch genau weiß, was steckt hinter dieser Änderung. Ne? Also einfach zu sagen, yeah, der Rentenfaktor hat sich erhöht und das stellen wir einfach um. Das ist, glaube ich, zu kurz gesprungen. Mhm. Das kann man nicht umsetzen. Sollte man nicht umsetzen.
Jetzt muss man sagen, so eine Basisrente besteht ja hauptsächlich aus Investmentfonds. Für die ist, die interessiert aber der Rechnungszins herzlich wenig. An welchem Teil der Basisrente greift der denn nun?
Ja, spannende Frage. Denn natürlich, da gibt es ja auch eine gewisse Garantie. Also wenn wir auch eine reine fondsgebundene Basisrente haben, da gibt es ja den garantierten Rentenfaktor. Und der steigt natürlich über die Rechnungszinserhöhung. Also sowohl der garantierte als auch der aktuelle Rentenfaktor wird ab dem nächsten Jahr sich erhöhen. Das ist schon eine gute Nachricht.
Gibt es schon Prognosen, um wie viel es hochgeht?
Ja, das hängt natürlich so ein bisschen von Tarif zu Tarif ab. Wir sind noch dabei, natürlich auch die Tarife zu kalkulieren. Wir müssen ja eh gucken, welche Veränderungen haben wir noch im nächsten Jahr halt in unserer Police. Wie gesagt, von da ist es halt schwer zu sagen, wenn wir mal, weiß ich, 5% ohne mich jetzt hier.
Ja. Doch, das haben wir jetzt mitgeschrieben. Ja.
Genau, das habe ich mir jetzt befürchtet. Oh. Mhm. Ich hoffe, das kriegt mein Chef nicht mit.
Jetzt muss man uns aber auch wieder an eine komplett neue Sache gewöhnen. Denn jahrelang ist ja die Lebenserwartung der Menschen gestiegen und das Zinsniveau ist gesunken. Das heißt, die Rentenfaktoren gingen eigentlich auch ewig schon runter, oder?
Ja, also das ist natürlich, die Lebenserwartung ist gestiegen. Das heißt, es ist jetzt, klar, wirkt sich immer auch ein bisschen durch die Rentenfaktoren auf. Wir werden halt auch alle älter, das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall schon wichtig, dann auch diese Verbesserung jetzt mitzunehmen und nicht dann noch zu sagen, ich bleibe jetzt hier bei dem niedrigeren Rentengarantiefaktor hängen. Mhm.
Du hast ja vorhin schon die Beraterschaft, die Maklerschaft mit Vermittlerschaft angesprochen. Wie reagieren die denn eigentlich nur? Was machen die daraus?
Ja, wir hoffen, dass sie jetzt weiter durchstarten, was das Geschäft angeht. Aber wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Also wir haben es ja schon kundgetan. Wir haben auch Webinare dazu angeboten. Ich habe noch nicht so das Gefühl, dass das bei den Vermittlern so richtig angekommen ist. Also entweder sagen die, naja, die Versicherer werden das schon richten. Ich verkaufe jetzt weiter und es wird dann wohl irgendwie umgestellt werden. Oder die sind halt noch gar nicht, haben sich noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ne? Das ist ja so mein Stand.
Gibt es Gründe, warum?
Was soll ich sagen? Ne? Also da kann ich vielleicht Erfahrung aus der Rechnungszinssenkung auch reinbringen, weil ich bin ja schon ein paar Tage bei der alten Leipziger und habe da schon ein paar Rechnungszinssenkungen begleitet. Und da war es auch immer so. Dann haben wir Mitte des Jahres getrommelt, hier Leute, dann macht ihr schon mal Ausverkauf und so. Und es war alles noch ruhig. Und erst im letzten Quartal des Jahres geht es so richtig los. Da beschäftigen sich die Vermittlerinnen und Vermittler damit, mit diesem Thema. Und ich glaube, dass es in diesem Jahr auch so ist. Also das, ja, was dabei beachtet werden sollte. Wir haben ja bei uns auch so uns angeguckt, was machen wir, was machen Wettbewerber, ist klar, da sind wir natürlich neugierig und sehen, also das, was ich gerade sagte, dass wir das in allen Schichten anbieten, das machen halt nicht alle Wettbewerber, es gibt doch große Unterschiede in der Vorgehensweise, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, das heißt, da müssen Sie da draußen ein bisschen aufpassen und sich doch mal damit beschäftigen, welche Lösung bietet welcher Versicherer halt auch an.
Das nennt man freie Wirtschaft, ne? Aber worauf sollten die denn dann achten?
Also ich war ja mal ganz, ganz, ganz früher auch selber Maklerin. Ne? Ich würde immer gucken, klar, bei welchem Versicherer ist es transparent und einfach, ne? Und am besten, wo werden alle Tarife halt umgestellt? Wo habe ich halt die klarste Regelung? Und was wird umgestellt? Also da gibt es ja auch Unterschiede. Also bei uns ist es halt so, wir stellen im selben Versicherungsvertrag um. Das heißt, die Versicherungsscheinnummer bleibt. Wir haben kein neues Eintrittsalter. Also das können wir ganz geschmeidig lösen. Und wie gesagt, da gibt es auch Unterschiede. Und dann der Zeitpunkt ist natürlich wichtig. Also wir machen das ab 1. Juni. Also wie gesagt, da gibt es sicherlich auch Vergleiche vom Markt. Vielleicht macht die Pfefferminz ja auch nochmal was dazu, so einen Marktvergleich, ne? Wie das so die einzelnen Gesellschaften handhaben.
Das habe ich jetzt mitgeschrieben und dann gucken wir mal, ob du mich dann erwischst, ob wir das dann machen. Aber jetzt, um wirklich nochmal konkret zu werden, hast du ein paar Tipps, worauf Vermittler jetzt achten sollten, was Vermittler jetzt tun sollten?
Also zum einen natürlich weiter ihre Kundinnen und Kunden beraten, ganz klar, also nicht warten und natürlich schon schauen bei der Produktauswahl, welcher Versicherer bietet was an, also fällt wirklich das Produkt, was ich ausgewählt habe, auch unter eine Umstellungsmöglichkeit, wie immer die dann auch ausgestaltet ist. Und natürlich schon jetzt ja einfach mit dem Kunden auch drüber sprechen, was dann im nächsten Jahr auf ihn zukommt. Na, also da gibt's ja auch Unterschiede. Manche sagen, ich stelle einfach um, ohne den Kunden nochmal zu informieren. Finde ich rechtlich nicht ganz so easy. Würde ich nicht so machen als Versicherer. Oder gibt es vielleicht auch leichte Möglichkeiten, dass ich über QR-Code etc. pp. Dann auch die Verträge umstellen kann, damit es natürlich im nächsten Jahr auch nicht, damit ich nicht komplett jeden Kunden nochmal komplett neu beraten muss. Das wäre jetzt auch nicht im Sinne.
So, dass es einmal vernünftig eingetütet ist. Ich habe jetzt die ganzen Parameter eingegeben und so weiter. Und im nächsten Jahr schlägt dann der Rechnungszins durch, sozusagen.
Oder genau. Probleme. Mhm.
Gut, ja, dann schauen wir mal, was im letzten Quartal dann passiert, ob es dann wirklich so losgeht, wie du erwartest oder geschätzt hast. Und ich danke dir erstmal für die Auskünfte und für die Einordnung.
Super, sehr gerne. Hat mich gefreut.
Die News der Woche. Optimistisch zeigt sich die Versicherungsbranche in ihrem aktuellen Ausblick auf das laufende und die kommenden Geschäftsjahre. Die Beiträge dürften demnach im laufenden Jahr über alle Sparten hinweg um 2,8% wachsen, wie der Branchenverband GDV meldet. Für 2025 geht er von einem weiteren Anstieg zwischen 3,1 und 5,5% aus. Im vergangenen Jahr waren es nur 0,8%.
In diesem Rahmen tut sich etwas Bemerkenswertes. Wir werden dieses Jahr erstmals seit 1996 wieder mehr Bruttobeitragseinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung haben als im Bereich Leben. Dieser Trend dürfte sich auch 2025 fortsetzen, so GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.
Im Vergleich zum Januar hat der GDV übrigens seine Prognose fürs laufende Jahr um 1 Prozentpunkt gesenkt. Bei Lebensversicherungen einschließlich Pensionskassen und Pensionsfonds geht der GDV für 2024 von einem Beitragsrückgang um 2,6% im Vergleich zum Vorjahr aus. Vor allem die schwache Entwicklung der Einmalbeiträge belastet das Geschäft, sagt Asmussen. Im kommenden Jahr könnte es mit einer Beitragsentwicklung zwischen minus 0,3 und plus 2,5% wieder stärker wachsen, sagt er.
Von den Schaden- und Unfallversicherungen dürfte vor allem das Sorgenkind Kfz-Versicherung 2024 auf der Beitragsseite von Nachholeffekten geprägt sein. Der Verband erwartet für die gesamte Sparte ein Plus von 7,8%. Im kommenden Jahr dürfte der Inflationsdruck zwar weiter nachlassen, manche Anbieter dürften ihre Beiträge allerdings noch nachträglich zu den hohen Inflationsraten erhöhen. Sie legen demnach 2025 im Schaden- und Unfallbereich zwischen 4,9 und 7,2% zu.
Für die private Krankenversicherung prognostiziert der Verband für 2024 einen Anstieg des Beitragsaufkommens von 4,5%. Angesichts deutlich gestiegener Leistungen könnte das Beitragsplus 2025 mit 6 bis 8% noch etwas darüber liegen.
Sommerzeit, die Nation ist in Ferienlaune. Da kann man auch mal eine schön sinnlose, aber dafür amüsante Auswertung fahren. Das dachte sich wohl auch das Vergleichsportal Verivox und analysierte den Zusammenhang von Vornamen mit der Höhe der Kfz-Haftpflichtprämie.
Wie jetzt, denken Sie sich wahrscheinlich. Tatsächlich zahlen Jessicas und Patricks für ihre Kfz-Haftpflichtversicherung im Schnitt mehr als Personen mit dem Namen Petra oder Uwe. So liegt der Beitrag von Jessica durchschnittlich 111% über dem von Uwe und 85% über dem von Petra, zeigt die Auswertung von Verivox.
In einem Ranking wurden die Namen nach der durchschnittlichen Prämie bewertet. Bei den Frauen fährt Petra besonders günstig. Ihr Beitrag liegt 22% unter dem Durchschnitt, bezogen auf alle analysierten Verträge von Frauen mit den 30 häufigsten Vornamen. Bei den Männern sind Personen mit den Namen Uwe, Bernd und Jürgen günstiger versichert.
Woran liegt das bloß? Die durchschnittlichen Beitragsunterschiede ergeben sich vor allem aus der Altersstruktur, die sich auch in der Namenswahl widerspiegelt, erklärt Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz die Ergebnisse. Ein Uwe ist meist älter als ein Patrick. In der Verivox-Analyse liegt das Uwe-Durchschnittsalter bei 59,2 Jahren. Patrick bringt es nur auf 36,9 Jahre.
Und es geht wissenschaftlich weiter. Die Schadenfreiheitsklasse hat einen großen Einfluss auf den Kfz-Versicherungsbeitrag. Und wer älter ist, konnte sich meist schon einen höheren Schadenfreiheitsrabatt erfahren, erläutert Schütz. Das bestätigt auch die Verivox-Auswertung. Die Schadenfreiheitsklasse von Versicherten, die Uwe heißen, liegt im Schnitt bei 18. Bei den Petras liegt sie durchschnittlich bei 14. Versicherte mit dem Namen Patrick sind hingegen durchschnittlich in der Schadenfreiheitsklasse 6, Jessicas in der Schadenfreiheitsklasse 4 eingestuft.
Der Eigenanteil für Pflegebedürftige in Pflegeheimen ist weiter gestiegen. So betrug er zuletzt im ersten Aufenthaltsjahr bundesweit durchschnittlich 2.871 Euro pro Monat. Ein Jahr zuvor waren es noch 2.660 Euro, was einen Aufschlag von knapp 8% ergibt. Das berichtet der Verband der Ersatzkassen, kurz VDEK, und bezieht sich dabei auf eine Auswertung vom 1. Juli 2024.
Der Eigenanteil setzt sich aus folgenden drei Komponenten zusammen. Erstens, Unterkunft und Verpflegung schlagen mit 955 Euro zu Buche. Zweitens, die sogenannten Investitionskosten, etwa für Instandhaltung des Heims, liegen bei 490 Euro. Und drittens, der einrichtungseinheitliche Eigenanteil, vor allem fürs Personal, liegt bei 1.678 Euro, inklusive Ausbildungskosten von 132 Euro.
Beim VDEK zeigt man sich von den Zahlen nur wenig begeistert. Die Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner bemängelt, dass die Eigenanteilbeteiligung so hoch sei, liege auch daran, dass die Länder ihre Verantwortung ignorierten. Allein die Übernahme der Investitionskosten, wie gesetzlich vorgesehen, würde Heimbewohnerinnen und Bewohner um durchschnittlich 490 Euro im Monat entlasten, schimpft sie.
Auch sei es Aufgabe des Staates, die Ausbildungskosten zu übernehmen. Dass diese Kosten anteilig von den Pflegeheimbewohnern mitbezahlt werden, sei keine faire Lastenverteilung, so Elsner. Ausbildung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und sollte aus Steuermitteln bezahlt werden. Zumal nicht einmal sicher sei, dass die Auszubildenden anschließend auch im Pflegeheim arbeiteten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat derweil für Herbst eine Pflegereform angekündigt. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt.
Sie wollen einen ehemaligen Kunden zurückgewinnen und ihn dazu einfach anrufen? Keine gute Idee, wenn Ihnen keine nachweisbare Werbeeinwilligung der Person vorliegt. Das zeigt ein Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg.
Aber von vorn, was war geschehen? Die Mitarbeiterin eines Strukturvertriebs hatte eine ehemalige Kundin, die ihre Werbeeinwilligung bereits widerrufen hatte und nun von einem Versicherungsmakler betreut wurde, mehrfach angerufen, um sie letztlich als Kundin zurückzugewinnen. Nachdem sie eine Abmahnung ignoriert hatte, wurden weitere rechtliche Schritte eingeleitet.
Die Kanzlei Wirt Rechtsanwälte übernahm den Fall des Maklers und berichtet über das Urteil. Das Landgericht Regensburg hatte danach bereits eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung solcher Anrufe ausgesprochen, die nach Klage des Vertriebes wieder aufgehoben wurde. In der Berufung hat dann das Oberlandesgericht Nürnberg entschieden, die einstweilige Verfügung wieder in Kraft zu setzen.
Die Kanzlei wertet diese Entscheidung als einen deutlichen Sieg im Kampf gegen wettbewerbswidrige Telefonwerbung nach dem Wechsel eines Kunden in die Betreuung durch Versicherungsmakler. Das Urteil stelle klar, dass sogenannte Cold Calls ohne vorherige Einwilligung des Kunden nicht zulässig seien und als wettbewerbswidrig eingestuft würden.
Ein solcher Werbeanruf liege beispielsweise vor, wenn er dazu diene, ein Vertragsverhältnis fortzusetzen, einen abgesprungenen Kunden zurückzugewinnen oder Kunden von einem Widerruf, Rücktritt oder einer Kündigung abzuhalten. Unzulässig sei ein solcher Anruf dann, wenn dazu keine nachweisbare, ausdrückliche Einwilligung des Kunden vorliege.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende, drücken Sie den Engländern die Daumen und kommen Sie gut in die neue Woche.